Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus sprach zu der Menge: Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, es gibt Regen und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Ihr Heuchler, das unwichtige Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Sonst wird er dich vor den Richter schleppen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los.
In den liturgischen Texten des Tages, in den Lesungen dieses Tages, finden wir sozusagen nochmal eine Zusammenfassung der Themen, die wir in dieser Woche der Exerzitien auch angeschaut haben. Schauen wir erst auf den Epheserbrief. Paulus schreibt diesen Epheserbrief aus dem Gefängnis heraus, wie er sagt. Bei den Römern im Gefängnis zu sitzen, das bedeutete, in einem finsteren, kalten Loch zu sitzen. Und auch mit römischer Staatsbürgerschaft nutzte ihm das nicht viel. Er hatte keine Vorzüge, keine Vorteile. Und man wusste nie, ob man dieses Loch jemals lebendig verlassen würde. Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, schreibt er, ermahne euch. Und es kommt wie ein Testament. Seid demütig, friedfertig und geduldig, sagt er dann. Das erinnert an das Matthäusevangelium, wo Jesus zum einzigen Mal sagt, dass wir von ihm lernen sollen. Natürlich sollen wir alles von ihm lernen. Aber er drückt es ein einziges Mal so aus. Kommt zu mir und lernt von mir. Denn, Doppelpunkt, ich bin demütig und gütig von Herzen. Und das lesen wir hier bei Paulus im Epheserbrief aus dem Gefängnis heraus. Wie ein Testament. Schaut auf das, was ihr von Jesus lernen sollt, nämlich seid demütig und gütig von Herzen wie er. Ahmt ihn nach, verinnerlicht ihn, damit ihr wirklich Zeugnis seiner Liebe gebt. Wenn ihr an ihm vorbeilebt, habt ihr das Zeugnis und die Zeugniskraft nicht in euch. Ihn in euch zu tragen, das macht den Unterschied aus. Und sogar Paulus im Gefängnis ist erfüllt von dieser Kraft der Gegenwart Jesu in seinem Herzen. Nur wer lebt oder wer stirbt, keine Macht dieser Erde wird in der Lage sein, ihn aus der Liebe Gottes herauszureißen. Das sagt er mit dem Lächeln im Gesicht. Und das bringt die Gegner zur Weißglut. Aber sie bringen ihn nicht von seinem Herrn Jesus ab. Ist das nicht wunderbar? Es gibt sie also, diese Kraft, die Gott denen verleiht, die Christus annehmen, die Kraft nämlich der Kinder Gottes, eine Kraft, die nicht aus uns kommt, sondern die uns zuwächst, die uns geschenkt wird. Das gibt Paulus als Testament sozusagen, nicht wissend, ob er jemals lebendig dieses Loch des Gefängnisses verlassen wird. Demütig also sein wie der Herr, friedfertig und geduldig, das sind Früchte des Geistes, Früchte, über die wir auch gesprochen haben. Und dann mahnt Paulus eben, die Einheit des Geistes zu wahren. Durch den Frieden, der euch zusammenhält. Nicht irgendein Friede, sondern der Friede als Frucht des Geistes, den die Welt nicht geben kann, den sie aber auch nicht mal versteht. Diese Einheit des Geistes, die aus der Verbundenheit mit Christus kommt. Wie die Weintraube, die uns zeigt, die Beeren, die alle einzeln eine Verbundenheit mit dem Weinstock haben und genährt werden vom Weinstock aus der Tiefe bis zu 30, 40 Meter tief, können Wurzeln des Weins in die Erde getrieben werden. Aus der Tiefe also hält jede einzelne Beere ihre Nahrung und dadurch hält sie die Nachbarschaft, diese enge Verbundenheit mit den Beeren in der Traube aus. Die Einheit in der Traube wächst also nicht aus dem Zusammenhängen der Beeren, sondern das hängt ab von der Verbundenheit jeder einzelnen Beere mit Christus. Und das schafft diese neue Qualität von Gemeinschaft, das Bild für Kirche. Und dann mahnt Paulus die Einheit an. Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das Gebet Jesu aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums klingt hier an. Jesus betet vorrangig um die Einheit aller, die an ihn glauben. Zentrales Gebetsanliegen Jesu, zentrale Mahnung des Apostels Paulus. Paulus ist also im Gefängnis ganz eins mit dem Herrn. Was dem Herrn zentral am Herzen liegt, das verkündigt er hier. Das ist uns auf den Leib geschrieben und in die Seele geschrieben, dass auch das Anliegen Jesu unser erstes Anliegen sei und nicht die Heilung unseres linken Knies. Im Evangelium nach Lukas hören wir den Jesus, der die Menschen der Heuchelei bezeichnet, wenn sie sich so weise und so klug fühlen, wenn sie die Wetterphänomene erkennen und vorhersagen können. Da gehört nicht viel dazu, sagt Jesus. Gebt euch lieber Mühe, dass ihr den Zeitgeist vom Geist Gottes unterscheiden könnt. Findet das rechte Urteil, die Zeichen der Zeit zu deuten. Ja, wer soll das können, wenn er nicht eine feste Verankerung hat? Die Beurteilung der Dinge braucht ja auch ein festes Fundament, eine Basis, auf der man steht. Wenn ich also mit dem Zeitgeist diskutieren will, muss ich mir die Basis dessen bewusst machen, worauf ich stehe. Und das ist für uns Jesus Christus. Ich kann doch nicht Jesus Christus aufgeben, um mit dem Zeitgeist zu diskutieren. Was passiert denn dann? Ich werde aufgesogen vom Zeitgeist. Wir werden assimiliert vom Zeitgeist. Der lacht uns ja aus, weil wir keine eigene Position mehr haben. Soll das Dialogfähigkeit sein? Die feste Basis schafft doch erst die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist. Und dann geht es auch nicht um die große Diskutiererei, wie Paulus die Erfahrung ja auch in Athen gemacht hat, auf dem Areopag, dem Campus der Universität, wo er den Philosophen längst gewachsen ist, aber er spürt, auf Diskussionsebene erreiche ich die Evangelisation nicht. Christus zu erkennen, setzt meine eigene Demut voraus, auch für Paulus, den Hochgebildeten, die eigene Demut, nämlich nicht auf meine Wissenschaft, meine Weisheit zu bauen, sondern auf die Kraft Jesu Christi in mir. Da ist es wieder, die Kraft der Schwachen. Paulus also verkündet Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Und mit dieser Botschaft geht er dann nach Korinth, in diese Hafenstadt, und eine der größten Gemeinden entstehen. Und dieses heute gehörte Evangelium endet dann mit einem weiteren Aspekt. Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Es geht hier um die Kraft der Versöhnung. Versöhnung also als einer der stärksten und großartigsten Ausdrücke der Liebe Gottes. Hier geht es nämlich nicht darum, dass du klärst, wer der Angeklagte und wer der Kläger ist. Dass du nicht klärst, wer der Täter und wer das Opfer ist. Wenn du mit deinem Gegner, steht hier, vor Gericht gehst, bei Lukas genauso formuliert wie Matthäus Evangelium. Also es geht nicht um die Schuld oder die Schuldlosigkeit. Es geht um die Versöhnung. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich also der Geschädigte bin, wenn ich das Opfer bin, dann soll ich also auf dem Weg zum Gericht mich mit dem Täter versöhnen, der lacht mich ja aus und freut sich, dass er schadfrei ausgeht. Das Kind Gottes ist nicht deine Sache. Es geht um die Kraft der Versöhnung, die in deinem Herzen verwurzelt sein muss. Denn sonst verstehst du das Herz des Vaters nicht. Sonst verstehst du Christus am Kreuz nicht, der alles gegeben hat, damit wir die Liebe Gottes verstehen. Jesus stirbt am Kreuz, das schauen wir uns heute am Freitag ganz besonders an, in absoluter Versöhnung. Er ist im Kern gesund, weil er mit dem Vater eins ist und in der Kraft der Versöhnung selbst denen vergibt, die ihn verhöhnen, die ihn auslachen, die ihn quälen, sadistisch. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Ausdruck dieser Versöhnung, die Jesus von seinen Jüngern und von den Menschen verlangt, von uns verlangt. Er verlangt nicht mehr, als er selber gegeben hat. Ausdruck also einer Liebe, die nicht mehr rechnet, die nicht mehr aufzählt, sondern die einfach gibt, weil es ihr Wesen ist, weil es ihre Bestimmung ist. Und das ist, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, das ist wirklich unsere Bestimmung. Diese Liebe Gottes zu verkörpern mit allen Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn es übervernünftig wird, wenn es kein Mensch mehr versteht, wenn es weh tut, dann ist es Ausdruck der Liebe Gottes. Und er wird sich um uns kümmern. Wir werden dabei nicht zu kurz kommen. Diese Bestimmung, die Liebe Gottes wiederzuspiegeln, das ist die Kraft, die uns gegeben ist. Wie eine Rose, die in einem verwilderten Garten blüht, ein verlassenes Haus, niemand scheint sie zu beachten, niemand sieht sie, von Unkraut umwuchert, steht sie da und ihre Bestimmung ist es, zu blühen und zu duften. Sie kann gar nicht anders, weil es ihr Wesen ist, weil es ihre Bestimmung ist. Und unsere Bestimmung ist es, diesen Duft der Erkenntnis Christi auszustrahlen, auf das eigene Recht zu verzichten, um die Barmherzigkeit der Liebe Gottes zu verkörpern. Mein lieber Schwan, ich sag's Ihnen, das ist Lektion für Fortgeschrittene. Das ist Lektion für die, die wirklich Christus in diese Welt tragen wollen. Wenn wir das wollen, müssen wir ihm ganz nah sein. Und ich sag's Ihnen und euch, wenn wir ihm nah sind, wird uns auch die Kraft zuwachsen, die wir dafür brauchen. Amen.